Als ich ein Kind war, war ich immer im Kindergottesdienst, wie es gehört. Und vom Gefühl her ging es dann ziemlich oft um die 10 Gebote. Und mir war ziemlich schnell klar, es gibt echt schwierige Gebote. Das 1. Gebot zum Beispiel. Gott soll die Nummer 1 in deinem Leben sein. Puh, schwierig. Nicht Fußball spielen, nicht Computer spielen. Das fand ich immer als Kind sehr anstrengend. Ich wusste, das ist ein schwieriges Gebot. Oder die Eltern ehren. Als Teenager ist das gar nicht so einfach, wenn auf einmal die Eltern komisch werden. Es gab aber auch einfache Gebote, habe ich gedacht. Als 10-Jähriger fand ich, du sollst die Ehe nicht brechen. Nicht so schwer. Oder eben, du sollst nicht töten. Ich habe mir immer gedacht, ich bringe niemanden um. Ich habe doch nie jemanden umgebracht. Ich bin ein guter Mensch. Wie wir es auch jetzt in dem Lied gehört haben, geht es bei Jesus nicht darum, ob wir jetzt wirklich Menschen umbringen, sondern Jesus zeigt, es geht um den Umgang, den wir miteinander haben. Wir können auch mit Worten verletzen. Ich lese mal die Stelle einmal vor. Genau. Das steht in Matthäus 5, 21 bis 26. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass sich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Wir merken schnell, es geht um den Umgang, den wir miteinander haben. Und Jesus wehrt sich hier sehr stark gegen einen schlechten Umgang, einen Umgang, der verletzt. In dem Lied, das wir gerade gehört haben, das fand ich auch so gut, geht es darum, dass wir auch Menschen verletzen können, nicht nur mit Worten, sondern sogar mit Blicken. Das ist nochmal eine Verschärfung eigentlich. Aber auch das stimmt. Manchmal, wenn wir Menschen angucken, wenn Menschen uns angucken, merken wir, der Blick sagt eigentlich schon alles. Gucken wir uns mal die 2 Verse an. Da fallen mir 3 Parallelen auf. Und zwar, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Das sind diese 3 Parallelen. Mein Ersteindruck, Nichtsnutz und Narr, sind das so schlimme Worte? Ich finde, die klingen nicht so stark für mich, aber ich glaube, das ist auch viel die Frage mit der deutschen Sprache. Ich glaube, wir haben mit unserer deutschen Umgangssprache auch Wörter, die das vielleicht noch besser auf den Punkt bringen könnten. Bibelübersetzer sind meistens dann doch sehr fromme Menschen. Ja, gucken wir mal das Wort Nichtsnutz an. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die Person nichts im Kopf hat, einen leeren Kopf hat, beziehungsweise so handelt, als würde sie nicht darüber nachdenken, was sie tut. Und das 2. Wort, du Narr, das ist vielleicht auch noch besser zu übersetzen mit du Gottloser. Und das ist in der Zeit damals wirklich ein richtig heftiges Schimpfwort gewesen. Jemanden den Glauben abzusprechen, jemandem zu sagen, du bist gottlos, das ist für einen frommen Juden wirklich, wirklich schlimm gewesen. Und ich finde, das ist für uns heute auch noch schlimm. Wenn man sich unter Christen vielleicht streitet und der eine dem anderen nicht zustimmt und sagt, du glaubst doch gar nicht richtig. Ich glaube, das ist eine sehr tiefgehende Beleidigung. Und da kann ich dann verstehen, warum als Strafe das höllische Feuer angedroht wird. Um das vielleicht noch mal ein bisschen sich vor Augen zu malen, die Hölle ist quasi der Ort, wo Gott nicht ist. da, wo Gottes Wille nicht geschieht. Und wir müssen das nicht unbedingt immer nur ins Jenseits schieben. Da, wo wir Gottes Willen nicht tun, da passiert das schon heute. Da ist schon ein Stück weit Hölle auf Erden, wenn wir nicht so leben, wie Gott es eigentlich von uns möchte. Und deswegen dieser krasse Kontrast. Da, wo Menschen beschimpft und beleidigt werden, da geschieht auf keinen Fall Gottes Wille. Okay, ein harter Text. Ich frage mich jetzt als nächstes, darf ich jetzt nie wieder Schimpfworte benutzen? Darf ich nie wieder fluchen? Was ist mit solchen Worten wie Scheibenkleister? Darf ich das noch sagen? Ich muss doch manchmal auch meinen Frust ausdrücken können, oder? Wenn wir nur noch nett zueinander sind und niemals sagen, irgendwas Negatives anklingen lassen, dann das ist doch, tut uns doch nicht gut. Wir müssen doch uns unseren Gefühlen Raum verschaffen, oder? Es gibt einen Psychologen, der heißt Richard Steven, und dem ist was aufgefallen. Er hat nämlich bei der Geburt seines Kindes etwas festgestellt. Seine Frau im Kreissaal, die hat nämlich angefangen zu schreien und zu fluchen, und zwar so heftig, dass er gedacht hat, was ist denn da los? So habe ich ja meine Frau noch nie erlebt. Wieso benutzt sie denn auf einmal so viele Schimpfworte? Und da kam er zu dem Gedanken, zu einer Idee und hat einige Tests durchgeführt und ist dann am Ende zu dem Ergebnis gekommen, wenn man flucht, dann hält man mehr Schmerzen aus, tatsächlich. Es gab einen Versuch, wo die Leute getestet wurden, wie viel Schmerzen sie aushalten, und der einen Gruppe wurde erlaubt zu fluchen und der anderen nicht. Die fluchen durften, die haben den Schmerz länger ertragen können. Ein grausames Experiment, machen wir jetzt nicht nach. Ich denke aber auch an meine Schulzeit, wo ich mich mit meinen Freunden ständig beleidigt habe. Zum Spaß natürlich. Wir waren nie sauer aufeinander, aber wir haben trotzdem ständig Schimpfworte benutzt. Ist das damit gemeint, was Jesus hier an der Stelle sagt? Ich glaube nicht. Ich glaube, was gemeint ist, ist der Umgang, der verletzend ist. Wir müssen uns die Frage stellen, wie kommt es denn beim anderen an? Wenn wir uns zum Spaß beschimpfen, sag ich mal, also meine Freunde und ich haben das vielleicht teilweise wirklich gemacht, das war auch nicht so schön, aber wir haben uns nicht verletzt. Was Jesus hier aber meint, ist natürlich das Verletzende, da wo Worte verletzen, da wo Blicke verletzen. Darum geht es eigentlich. Wie ist es denn gemeint? Ist es denn verletzend gemeint? Und da merke ich, dass wenn ich an die Situation denke, wo ich in meinem Leben am meisten verletzt worden bin, da gab es keine Schimpfworte. Da waren ganz normale Worte im Spiel und da hat auch der Blick gereicht. Das waren die schlimmsten Erlebnisse, die ich hatte. Vielleicht ist es auch nur ein Lachen, wenn man vor der Schulklasse stand im Matheunterricht oder bei Arbeitskollegen in der Mittagspause oder wo auch immer. Genau, auf jeden Fall kommt durch diese zwei Verse eindeutig raus, wir sollen uns eben nicht verletzen. An anderen Stellen in der Bibel heißt es, wir sollen uns sogar ermutigen, wir sollen uns positiv zusprechen, wir sollen uns aufbauen. Ist ja klar, okay. Wie macht man das denn? Ich glaube, es ist ein Lernprozess. Wir werden immer wieder Sachen sagen, die vielleicht daneben sind, aber wir können versuchen, Stückchen für Stückchen ein bisschen zu lernen, wie wir freundlicher und positiver miteinander umgehen können. Dafür habe ich ein paar Tipps mitgebracht, wie schlechte Kommunikation ist, beziehungsweise was wir am besten vermeiden sollten, wenn wir uns streiten. Der erste Tipp, nicht streiten wollen, ist das Schlimmste von allem. Das kenne ich mit meiner Freundin ganz gut. Man hat das Gefühl, man versteht sich ja so gut und alles läuft wie am Schnürchen. Wir streiten uns nie, aber irgendwann tauchen dann doch Sachen auf, wo man eine Meinungsverschiedenheit hat, wo man unterschiedliche Ansichten hat. Und dann ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Das Ganze nur unterdrücken und aus dem Weg gehen, ist meistens das Schlimmste, was man machen kann. Wir müssen über unterschiedliche Ansichten reden können. Nicht streiten wollen kann schon das Schlimmste an sich sein. Der zweite Punkt, gewinnen wollen. Dass es bei diesem Streit nicht darum geht, wie kommen wir jetzt am besten voran, sondern ich habe Recht und du hast Unrecht. das kann auch echt sehr verletzend sein und das sollten wir versuchen zu vermeiden. Wir sollten versuchen, den anderen zu verstehen, nachfragen, wie meinst du das, wie kommst du zu deiner Meinung, warum sagst du das, wie du das sagst, was meinst, was verbindest du denn damit? Erst durch dieses Nachfragen, durch das Nachempfinden, wie es der andere meint, kommen wir einander näher. Der dritte Punkt, pauschale Vorwürfe. Das kennt man vielleicht auch so ein bisschen in der Politik. Ja, aber. Oder du machst immer. Du machst nie, nie bringst du den Müll raus. Immer bist du so und so. Solche Pauschalantworten, die können manchmal sehr verletzen, weil sie den anderen in eine Ecke drängen. Sie schieben einen in eine Schublade und da kommt man nicht mehr raus. Man fühlt sich gekränkt und nicht ernst genommen. Lass uns versuchen, wenn man solche Wörter schon im Mund hat, kurz zu stoppen und zu sagen, ja, vielleicht formuliere ich den Satz mal anders. Der vierte Tipp, weniger Du-Botschaften und mehr Ich-Botschaften. Du bist voll dumm. Das sollte man am besten nicht sagen, sondern ich fühle mich so und so. Ich fühle mich von dir nicht ernst genommen. Ich fühle mich verletzt. Vielleicht können wir da lernen, mehr von der Ich-Position zu reden, davon zu reden, wie wir uns fühlen. Das kann dem anderen auch helfen, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Okay, na, alles gemerkt? Wie gesagt, sind nur kleine Tipps. Gucken wir uns die nächsten zwei Verse an. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Jesus verlangt hier, dass man bei dem Opferritual abbricht, alles stehen und liegen lässt und dann zu dem Bruder hingeht oder der Schwester hingeht, mit der man sich gestritten hat. In dem jüdischen Ritual mit dieser Opferung, das war doch ganz schön aufwendig. Das geht nicht mal so nebenbei wie heute. Das heißt, Jesus war das schon durchaus ernst. Alles stehen und liegen lassen und sich erst um Frieden bemühen. Das ist ihm wichtig. Ich habe immer gedacht, hat Gott nicht eigentlich Vorrang? Ist das Menschliche nicht irgendwie nebensächlich? Geht es nicht immer zuerst um Gott? Hier an der Stelle irgendwie nicht. Der Prophet Amos, der treibt das Ganze auf die Spitze und der schreibt in Amos 5, Vers 21, ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen, es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar und an euren Speiseopfern habe ich kein Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das sind heftige Worte. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ich will Gerechtigkeit. Gott will Gerechtigkeit. Und wenn wir Gott lieben wollen, dann müssen wir auch unseren Nächsten lieben. Das darf man nicht auseinanderhalten. Und das meint genau diese Stelle, da wo wir meinen, Gott ehren zu müssen, aber anderen Menschen Unrecht tun. Da, wo wir nicht im Frieden mit anderen Menschen sind, da blockieren wir einfach die Liebe zu Gott. Ist ein sehr abstraktes Thema, finde ich. Ich möchte mal ein Beispiel zeigen. Das ist ein bisschen länger, aber ich möchte mal veranschaulichen, wie sich das denn konkret auswirkt. Dieses falsche Verhältnis zwischen Gottes Liebe und Nächstenliebe. Das hier ist Theophil Krawilitzki. Das ist einer der Gründer von Tabor gewesen, von der Hochschule, von der ich komme, ist schon eine Weile her. Und er war ein Leiter der Diakonissen Mutterhäuser. Er hat die Christen wirklich weit vorangebracht und er war ein sehr frommer Mensch und er hat viel Gutes getan. Er hatte aber ein Problem. Und zwar hat er zur Zeit Hitlers gelebt und fand Hitler am Anfang sehr sympathisch. Erst nach und nach hat er festgestellt, naja, das mit den Nazis, das ist keine gute Idee, da müssen wir aufpassen. Aber sein Motto war, Gott will, dass möglichst viele Seelen gerettet werden. Wir tun alles, um möglichst viele Seelen zu retten. Das ist Gottes Wille. Und mit diesem Motto hat er sich mit dem Staat auch zusammengetan und hat mit dem Staat zusammengearbeitet. Er hat gesagt, andere Vereine werden dicht gemacht, fromme Pfarrer müssen manchmal ihr Pfarramt niederlegen. Wir versuchen, das mitzumachen, was wir halt mitmachen müssen. Aber es geht nur darum, dass wir Menschen von Jesus erzählen und unsere gute Stellung beim Staat behalten. Als einige Diakonissen ihm dann erzählt haben, was in manchen KZs passiert, wie Juden ermordet werden, da hat er gesagt, naja, was sollen wir denn jetzt machen? Ist nicht unser Problem. Wir arbeiten mit dem Staat zusammen. Hauptsache, Seelen werden gerettet. Das hier ist Dietrich Bonhoeffer. Das war ein Theologe zur selben Zeit. Sein Motto war, er hat mit aller Kraft gegen Hitler gekämpft. Und das ging so weit, dass er war Theologe, aber er war auch Doppelagent. Er hat für die Amerikaner gearbeitet und hat sich selbst in einen hohen Nazi-Posten eingeschleust. Sein Ziel war es, Hitler von innen zu zerstören. Und dafür hat er versucht, Informationen durchsickern zu lassen und verschiedene andere Sachen. Er hat auch den Anschlag von Stauffenberg, vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte von früher, mit unterstützt. In seinem Buch Nachfolge, da schreibt er genau auch über die Bergpredigt, genau über dieselben Verse, über die wir heute reden. Und ich lese mal ein Stückchen vor. So prüfe sich die Gemeinde der Jünger Jesu, ob sie sich nicht hier und dort an Brüdern schuldig wissen muss, ob sie der Welt zuliebe nicht mithasste, mitverachtete, mitschmähte und so des Mordes am Bruder schuldig ist. So prüfe sich die Gemeinde Jesu heute, ob nicht in dem Augenblick, in dem sie zum Gebet und zum Gottesdienst vor Gott tritt, viele Stimmen anklagend gegen sie und Gott treten und ihr Gebet verhindern. Das sind auch ganz schön harte Worte, aber genau das meint Dietrich Bonhoeffer hier an der Stelle. Die Christen machen sich schuldig. Da, wo Christen sich nicht gegen Hitler wehren, da, wo sie in der Kirche sitzen und Lieder singen und auf der anderen Seite Juden in KZs umgebracht werden, da funktioniert es nicht. Da steht dieser schlechte Umgang, dieser Hass, der steht zwischen uns und Gott. Es ist einfach für uns heute zu sagen, ja früher, ne, das haben die alle falsch gemacht. Ist doch eigentlich einfach, was Gott von uns erwartet. Aber ich glaube, das ist nicht immer so einfach. Was können wir daraus lernen? Wir können daraus lernen, dass Gott eben wichtig ist, ihm ganzheitlich nachzufolgen. Nicht nur Seelen retten, von Jesus erzählen, evangelisieren, sondern da, wo wir im Unfrieden mit anderen Menschen sind, da versperren wir vielleicht den Weg zu Jesus. Gott möchte, dass wir ihm ganzheitlich nachfolgen. Nachfolgen, natürlich sollen wir von Jesus erzählen, aber wir sollen uns auch um Frieden bemühen. Wir sollen uns auch um Gerechtigkeit bemühen. Das sind auch Dinge, die Gott möchte. Im Tabor Schuldbekenntnis, einige Jahre später heißt es dann, entscheidend ist nicht, ob Seelen gerettet werden, sondern ob der Wille Gottes geschieht. Und der Wille Gottes wäre damals gewesen, sich gegen Hitler aufzulehnen. Was heißt das für uns heute? Letzte Woche haben wir gehört, nee, vor zwei Wochen haben wir gehört, bei den Versen davor, seid Salz und seid Licht. Das heißt, wir sollen in die Welt hinausgehen. Wir sollen die Gesellschaft mitgestalten. Wir sollen uns nicht zurückziehen und unsere persönliche Frömmigkeit vielleicht feiern. Gottesdienste feiern und Lieder singen und ansonsten geht mich die Welt nichts an. Nein, wir sind Salz, wir sind Licht, wir sind Teil der Gesellschaft und wir müssen diese mitgestalten. Wie das konkret aussieht, das muss sich jeder selber fragen. Auf der persönlichen Ebene, wie wir miteinander umgehen, was wir vorhin hatten. Vielleicht in der Gemeinde, wie können wir da was mitgestalten? In der Gesellschaft, auf der Arbeit, in der Politik, im Sportverein. Da ist jeder gefragt zu handeln und zu schauen, wo denn Gottes Wille ist. Wo können wir Frieden stiften? Wo können wir Liebe verbreiten und Hass lindern? Gucken wir uns mal die letzten zwei Verse an. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Wir sollen uns mit unseren Widersachern versöhnen, und zwar so schnell wie möglich, solange es noch geht. Interessanterweise wird hier die Frage gar nicht gestellt, wer schuld ist. Wer ist denn schuld? Bin ich schuld? Ist mein Widersacher schuld? Das steht da gar nicht. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich. Es ist völlig egal, wer schuld ist an der Stelle. Wir sollen uns versöhnen miteinander. Gott möchte, dass wir barmherzig sind, dass wir vergeben. Und spätestens jetzt habe ich ein Problem. Was ich bisher gesagt habe, war eine einzige Moralpredigt. So musst du sein und so musst du sein und so musst du sein und da sind wir schuldig und da sind wir schuldig. Und jetzt sollen wir auch noch vergeben. Das ist doch so unfassbar schwer, oder? Das schaffe ich doch gar nicht. Im Vers 20, vor diesem Abschnitt, heißt es: Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus spricht von einer besseren Gerechtigkeit. Aber das schaffe ich gar nicht selber, das schaffe ich gar nicht alleine, das alles einzuhalten, nie jemanden zu verletzen, Salz und Licht zu sein, immer. Und dann auch noch zu vergeben, jedes Mal. Ich glaube, das wäre mir zu viel. Aber was Jesus hier meint mit der Gerechtigkeit, ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten können, was wir uns verdienen können, sondern die Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, ist die Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Das ist die Gerechtigkeit, die Jesus selbst vollendet hat. Jesus als Sohn Gottes ist für uns auf die Welt gekommen und ist für uns gestorben am Kreuz. Und dadurch sind wir gerecht. Nicht durch unsere Leistungen, nicht durch unsere Taten, sondern dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, kriegen wir diese Gerechtigkeit geschenkt. Ich möchte eine zentrale Stelle aus der Bibel vorlesen, die das nochmal deutlich macht. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Diese Gerechtigkeit kommt von Gott. Die müssen wir nicht selber machen, zum Glück. Und mit dieser Einstellung können wir auch radikal ehrlich sein. Mit dieser Einstellung kann Jesus auch richtig hart kritisieren und kann sagen, ihr tötet, ihr seid schuldig. Denn es ist letztendlich Gottes Liebe, die uns trägt. Und es ist Gottes Liebe, die uns vergibt. Und diese Liebe, die können wir nur empfangen. Und dann können wir sie weitergeben. Erst wenn wir Gottes Liebe erfahren können und annehmen, erst dann können wir sie auch weitergeben. Und diese Ehrlichkeit soll uns einfach zeigen, wie wir manchmal doch schuldig sind vor Gott. Wir haben vorhin in der Textlesung kam Epheser 4, 23 dran. Ich möchte das nochmal kurz vorlesen. Achtet auf die Worte Gerechtigkeit und daran, was wir denn zu tun haben. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Was nehmen wir mit von diesen Stellen? Wir müssen uns die Frage stellen, wo können wir einen guten Umgang miteinander finden? Wo können wir weniger verletzen? Wo können wir uns mehr ermutigen? Und wir müssen uns die Frage stellen, wo müssen wir uns für Frieden einsetzen? In der Familie, auf der Arbeit, in der Gesellschaft? Wichtig bei den ganzen Sachen. Oh, da. Wichtig bei den ganzen Sachen ist, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Nur dadurch, dass wir seine Liebe empfangen, sind wir auch in der Lage, diese Liebe weiterzugeben. Diese Worte von Jesus haben eine doppelte Bedeutung. Auf der einen Seite sind sie ein Hinweis für uns. Der Hinweis, wie wir sein sollten und diese Feststellung, dass wir nicht so sind, wie Gott das von uns möchte. Wir merken an diesen Versen, dass wir schuldig werden. Und das Zweite, was diese Verse bedeuten sollen, sie sind eine Verheißung. Sie zeigen aber, wie Jesus ist. Sie zeigen, was Jesus schon erfüllt hat. Und sie deuten deswegen auch schon darauf hin, was einmal im Reich Gottes in der Ewigkeit sein wird. Wenn das Reich Gottes vollendet ist, spätestens wenn wir im Himmel sind, dann gibt es keine Verletzungen mehr. Dann wird es Frieden geben. Dann verletzen wir niemanden mehr. Dann werden wir nicht mehr verletzt. Und dann kann Gottes ewiger Frieden auch wirklich herrschen. Und das ist die Hoffnung, die ich habe, dass das, was wir noch an Fehlerhaftigkeit manchmal haben, da wo wir darunter leiden, dass das eines Tages vergehen wird und wir bei Gott sind und der ewige Frieden bei uns sein wird. Amen.